mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass wir zum Jahresbeginn durch die Losung gehen, durch Jahreslosung. Das werden wir heute auch so weiterführen. Weswegen wir in der Schriftlesung über die Jahreslosung stolpern werden. Aber ich werde auch ein bisschen mehr lesen als nur die Jahreslosung, damit wir auch einen Kontext dazu haben. So, ich nehme euch mit in die Offenbarung, Kapitel 21, Vers 1 bis 8. Ich lese aus der Schlachterübersetzung vor. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihm sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mach alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wasser des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Amen.
So, ja. Willkommen auch von mir im Jahr 2026. Es ist schön, euch wiederzusehen und auch dieses Jahr mittwochs hier zusammen Gottesdienst feiern zu können. Und vielleicht ist es ja ein guter Vorsatz von dem einen oder anderen, hier mittwochs noch öfter dabei zu sein, wobei hier schon viele treue Stammgäste da sind. Und wenn es noch kein Vorsatz ist, dann kann man den ja immer noch fassen. Aber ich weiß jetzt ja gar nicht, wie es eigentlich alle so mit den Neujahrsvorsätzen haltet. So Klassiker sind bestimmt immer, man will mehr Sport machen, mehr lesen, mehr dies, mehr das. Man versucht eben oft irgendwie den inneren Schweinehund halt zu überwinden und das eigene Leben ein bisschen zu optimieren. Andere versuchen aber vielleicht auch stattdessen lieber die Welt um sich rum ein bisschen besser zu machen, von sich selbst wegzuschauen, vielleicht mehr zu spenden, mehr Fürbitte zu halten, mehr zu helfen und so weiter. Und dann starten wir also in ein neues Jahr mit neuem Schwung und neuen Vorsätzen und merken dann aber vielleicht manchmal schneller, als uns lieb ist, wir sind doch irgendwie auch noch die Alten geblieben, die Alten in der alten Welt. Uns oder sogar die Welt besser zu machen, das ist eben kein Selbstläufer. Das ist mit einem guten Vorsatz allein nicht getan. Damit gute Dinge nachhaltig sein können, braucht es mehr als nur den Vorsatz. Aber gerade daran, da hapert es eben oft. Und in dieses unser Dilemma rein spricht jetzt gewissermaßen die Jahreslosung 2026. Spricht Gott, wenn er in Offenbarung 21, Vers 5 sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wie der Fabio gesagt hat, in guter alter Mittwochstradition wollen wir uns diese Jahreslosung also heute hier im ersten Mittwochsgottesdienst 2026 etwas genauer anschauen. Siehe, ich mache alles neu. 5 Wörter im Deutschen, 4 nur im Griechischen, über die wir also heute der Reihe nach nachdenken wollen. Und das ist doch schon irgendwie eine passende Jahreslosung. Nicht nur für ein neues Jahr, sondern auch gerade für uns hier mittwochs. Ich meine, nachdem wir jetzt mit dem Ende vom letzten Jahr auch unsere Predigtserie durch die Richterzeit beendet haben, da haben wir vielleicht noch besonders vor Augen, wie sehr es Neuanfang braucht. Verlieren wir also keine Zeit, sondern fangen wir jetzt an mit diesem wirklich wichtigen Vers der Jahreslosung. Und das ist ein wirklich ganz wichtiger Vers, weil die Schrift selbst sozusagen, die kann man übertragen sagen, die unterstreicht den doppelt, die druckt den fett und markiert ihn dann noch farbig. Nichts anderes bedeutet nämlich dieses erste Wörtchen von dieser Losung, dieses Siehe. Weil, wisst ihr, in der Antike, da hat man zwar noch nicht so geschrieben wie wir jetzt heute, da gab es eben keine Ausrufezeichen, da gab es überhaupt keine Satzzeichen, um genau zu sein. Da gab es auch keinen Textmarker, keinen Blocksatz, keinen Fettdruck oder Ähnliches. Was da aufgeschrieben wurde, das war im Normalfall ein einziger Buchstabensalat ohne Leerzeichen, ohne irgendwas. Und was macht man jetzt, wenn man eine Aussage aus diesem Buchstabensalat bewusst als wichtig markieren will? Naja, man unterbricht den Gedankenfluss vor der eigentlichen Aussage kurz, um die Aufmerksamkeit nochmal zu bündeln für das, was jetzt folgt. Und genau das ist die Funktion von diesem Wörtchen siehe hier im Text. Das ist also ungefähr so, wie wenn ich in der Unterhaltung so Floskeln nutze wie, boah, weißt du was? Oder hey, hast du das schon gehört? Oder boah, das kannst du dir nicht vorstellen. Oder irgendwie so ähnlich. Und dann komme ich erst mit der eigentlichen Information um die Ecke. Damit unterbreche ich kurz den Verlauf von meinem Bericht, um an der Stelle ganz bewusst die Aufmerksamkeit vom Zuhörer oder vom Leser zu gewinnen, bevor dann die eigentliche Information folgt. Gott selbst spricht hier also und sagt zuerst siehe oder sinngemäß Achtung, jetzt wird's wichtig. Und er holt den Johannes, dem er in der Vision diesen neuen Himmel und diese neue Erde hat sehen lassen, und er holt auch uns, die wir jetzt den Bericht von Johannes gehört und gelesen haben, er holt uns zurück, damit wir genau hören, was Gott jetzt zu sagen hat. Und Gott selbst, der deutet jetzt in der Jahreslosung das, was er Johannes vorher hat sehen lassen. Und die Bedeutung dieser Vision, die die ersten 4 Verse von Kapitel 21 von der Offenbarung beschreiben, die lautet, Achtung, ich mache alles neu. Und diese Zusage, ich mache alles neu, die ist Gott also sogar so wichtig, dass er diese Worte direkt danach nochmal bekräftigt, indem er sie in Vers 5 gewiss und wahrhaftig nennt. Gott will dem, der das liest, also unmissverständlich eins klar machen. Das ist hier ohne jeden Zweifel ganz wichtig, und zwar nicht nur für dich, Johannes, sondern auch für uns, auch für dich, für jeden von uns. Johannes sollte es auf Gottes Befehl hin ja explizit aufschreiben, sodass diese Worte ein Zeugnis sind, nicht nur für ihn selbst oder für seine Zeitgenossen, sondern eben für jeden, der das liest. Mit diesem Siehe und auch der Bekräftigung danach wissen wir also, dass diese Jahreslosung zentral ist für uns, zentral in Gottes Wort. Gott selbst sagt uns das. So, und warum das jetzt so wichtig ist, darüber wollen wir jetzt im Folgenden noch nachdenken, wenn wir uns den Rest von der Losung genauer anschauen. Gehen wir also weiter im Text. Siehe, ich mache alles neu. Ich mache. Im Deutschen sind es 2 Worte, im Griechischen eben nur 1, nämlich poio. Und das ist tatsächlich ein richtig tolles Wörtchen. Poio, ich mache. Weil wer ist es denn, der dieses Wörtchen hier sagt? Es ist eben der, wie der Text sagt, der auf dem Thron sitzt. Gott der Vater, Gott der Schöpfer also. Gott handelt, und hier schließt sich jetzt ein ganz großer Kreis. Die Bibel, die eröffnet ja mit dem bekannten Vers aus 1. Mose 1, der erste Vers, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt im Ende sozusagen, da tut er genau das wieder. Und mit diesem Ich mache ist damit zum einen natürlich gesetzt, dass unsere Welt hier sich jetzt nicht irgendwie mit viel Geduld von selbst erneuern wird. Dass in irgendeiner Art von dialektischem, kosmischen Prozess alles immer besser und besser wird, bis sie dann irgendwann quasi von allein da ist, die neue Welt. Das ist eine Utopie, der Gott hier den Boden entzieht. So wenig wie Himmel und Erde in der ersten Schöpfung von selbst entstanden sind, so wenig werden sie das in der neuen Schöpfung tun. Und außerdem ist mit diesem Wörtchen Poio dann andererseits natürlich auch sofort klar, wer es nicht ist, der alles neu macht. Nämlich wir. Wir machen nicht alles neu, sondern Gott macht alles neu. Und es klingt vielleicht erstmal banal, aber wie leicht kann man da doch einem Irrtum verfallen? Wie viele Menschen, auch liebe Geschwister im Glauben, gibt es, die meinen, dass wir die Welt erneuern könnten? Es gibt ja unzählige Programme, um Krankheiten auszurotten, den Hunger zu beenden, ja sogar Raumfahrtprogramme, um tatsächlich sozusagen ganz neue Welten im Universum zu besiedeln. Ganz zu schweigen von theologischen Programmen wie der Befreiungstheologie oder der feministischen Theologie. Programme, die mit der Bibel in der Hand sozusagen versuchen, die bestehende Welt in eine neue oder zumindest eine bessere zu verwandeln. Und damit wir uns da jetzt nicht falsch verstehen, all diese Dinge, die können in einem gewissen Sinn ihre Berechtigung haben und auch ein wirklicher, ein guter Gottesdienst sein. Wir können, dürfen und sollen ja schon heute in dieser alten Welt nach den Prinzipien der neuen Schöpfung handeln, zumal da, wo wir uns den Nöten von Menschen annehmen, die ja alle in Gottes Bild geschaffen sind. Das ist gut und das ehrt Gott. Vermessen ist aber der Gedanke, wir hätten es in der Hand, durch unser Tun eine neue Welt zu kreieren. Das ist so, weil wir können bestenfalls an den Symptomen von der kranken Schöpfung rumdoktern. Was zwar gut ist, aber die Ursache für all die Leiden und Ungerechtigkeiten, die werden wir niemals beseitigen. Sie liegt nämlich nicht nur da draußen, sondern auch in uns drin. Wir können vielleicht theoretisch eine Welt erreichen, die äußerlich betrachtet neu aussähe, aber innerlich würde die doch nur weiter verfallen. Wie auch jemand vielleicht todkrank sein kann, sein Äußeres aber trotzdem so pflegen kann, dass er einigermaßen frisch und munter wirkt, wirklich gesund, wirklich neu, macht ihn das aber nicht. Und diese Welt, die ist ja krank. Sie muss also sterben und neu gemacht werden. Und das zu bewerkstelligen, das geht weit über unser Vermögen hinaus. Niemals werden wir die neue Welt machen. Wir können also nur froh sein und sagen, Gott sei Dank müssen wir sie auch nicht machen, die neue Welt, sondern haben die absolut gewisse Zusage ihres Schöpfers. Ich mache alles neu. Und diese Zusage, die kann uns dieses Jahr und kann uns immer wieder ein Quell von allergrößtem Trost sein. Weil egal, welche Nachrichten uns dieses Jahr so erwarten, politisch oder persönlich, ob sich nun ja die Kriege und die Katastrophen weiter häufen, wie es ja vielleicht schon für manche den Anschein hat, oder ob unsere Glaubensgeschwister oder sogar wir selbst, wie die Christen, die die Offenbarung vor uns gelesen haben, verfolgt werden sollten. Wenn wir uns die Welt eben so anschauen und dann den Eindruck gewinnen, alles geht den Bach runter, dann dürfen wir in dieser Zusage Gottes Trost finden. Und nichts anderes gilt im Persönlichen. Ob uns vielleicht dieses Jahr tragische Verluste in der Familie bevorstehen, wir vielleicht ernsthaft erkranken oder wir sogar selbst sterben sollten, diese Zusage Gottes, ich mache alles neu, die steht als ein Fels in der Brandung. Und sie tut das, weil sie nicht mal zu einem Mini-Promill von uns abhängt. Denn Gott macht das ja, nicht wir. Also ob es nun ein gutes Jahr für uns wird, aber auch selbst dann, wenn wir uns noch in diesem Jahr aus dem Leben verabschieden sollten, da dann wankt dieses Versprechen in keiner Weise. Diese Zusage auch an uns. Gott wird alles neu machen. Und es wird aus sein mit Tränen, Leid, Kummer und Schmerz. Wir dürfen also in welchem Szenario auch immer mit Zuversicht leben und handeln und sogar sterben. Weil egal wie es mit uns ausgeht, dieses Wort ist gewiss. Gott wird alles neu machen. Wir Menschen können und müssen keine neue Erde schaffen. Weder hier noch irgendwo sonst im Universum. Okay, kommen wir zum letzten Teil der Losung. Siehe, ich mache alles neu. Damit sind wir jetzt endlich beim Hauptinhalt dieser Verheißung Gottes an uns angekommen. Nämlich, was es bedeutet, dass Gott alles neu macht. Und ich habe es eben schon mal erwähnt. Gott deutet mit seiner Aussage hier in der Losung, was er Johannes zuvor hat sehen lassen in der Vision. Was Gott also meint, wenn er sagt, dass er alles neu macht, das verraten uns ein Stück weit die Verse vor der eigentlichen Losung. Und lesen wir dann noch ein bisschen weiter vorne dran in Offenbarung 20, dann erfahren wir, dass nachdem der Teufel besiegt ist und alle Menschen ihr gerechtes Gericht von Gott empfangen haben, dass dann der Boden für was ganz Neues bereitet ist. Und hier jetzt nochmal diese wunderbare Version von diesem Neuen. Die ersten vier Verse aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ja, starke Worte, die uns vielleicht aber gleich zu Beginn etwas stutzig machen. Wir hören da also von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und von keinem mehr. Was hat das zu bedeuten? Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Weshalb wird hier das Meer nochmal besonders hervorgehoben, fragt man sich vielleicht. Wird man in der Ewigkeit noch schwimmen, segeln oder surfen können? Oder was ist mit schönen Strandspaziergängen? Ich habe mich das auf jeden Fall schon oft gefragt. Und die Antwort, die lautet, wir werden sehen. Unser Text hier verrät jedenfalls nichts darüber. Das alte Meer, das gibt es jedenfalls nicht mehr. Das schließt ein neues, aber natürlich nicht aus. Denken wir nochmal an den ersten Vers der Bibel, dann heißt es da ja nur, dass Gott Himmel und Erde schuf. Und trotzdem hat er auch das Meer gemacht. Dass hier jetzt die Nicht-Existenz des alten Meeres betont wird, das will uns was anderes verdeutlichen. Nämlich, dass das hier wirklich ein radikaler Neustart ist. Dass Offenbarung 21 mehr ist als nur Neustart à la Noah sozusagen. Die alte Welt, die geht nicht nur wie damals in der Sintflut, wie eine Art Taufe unter Wasser, um anders wieder rauszukommen, sondern sie wird vollständig neu gemacht. Und das ist ganz wesentlich. Das alte Meer, das steht ja geradezu für das alttestamentliche Tohu Wabohu, das Chaos aus 1. Mose 1, als noch vor dem ersten Schöpfungstag alles mit Wasser und Finsternis bedeckt ist. Und das alte Meer, das ist entsprechend auch so ein bisschen die Chiffre im Buch der Offenbarung für den Ort, aus dem sich Gottes Feinde erheben. Achtet mal drauf, wenn ihr das Buch lest. Und damit ist jetzt aber endgültig Schluss. Außerdem war das alte Meer wiederholt Ort des Gerichts, wenn wir eben an die Sintflut oder auch an den Auszug aus Ägypten denken. Aber diese Funktion, die braucht es in der neuen Welt auch nicht mehr. Das Gericht wird schon passiert sein. Und so enden nicht nur der alte Himmel und die alte Erde, sondern auch das alte Meer. Es ist wirklich ein radikaler Neubeginn. Chaos und Gericht, es hat nichts mehr mit der neuen Schöpfung zu tun. Das alte Meer ist weg, genauso wie der alte Himmel und die alte Erde. Und auch das hat eine tiefere Bedeutung. Der alte Himmel und die alte Erde, die sind nämlich ja die Zeugen unseres Versagens. An ihnen haften also nicht nur die Folgen unserer Sünde, sondern auch die Erinnerungen daran. Gott selbst, der hat Himmel und Erde im 5. Buch Mose als Zeugen seines Bundes mit seinem Volk bestellt. Ich lese mal aus Kapitel 30, den Vers 19, 5. Buch Mose. Da sagt Gott: Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben. Und ja, Himmel und Erde sind die Zeugen gegen uns. Und Gott ist es dann auch, der diese Zeugen gleich zu Beginn durch seinen Propheten Jesaja wieder aufruft. Wenn er in Jesaja 1 im Vers 2 spricht: Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen: Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Himmel und Erde sind die Zeugen unseres Abfalls. Dass jetzt aber Himmel und Erde neu werden, das bedeutet also tiefer, dass sie kein Zeuge mehr gegen uns sein können. Jeder Tod, jede Katastrophe auf dieser Erde, sie zeugt im Grunde ja davon, sie erinnert uns dran, dass etwas nicht in Ordnung ist mit uns, dass die Schöpfung krank ist, dass die Sünde herrscht. Was Gott also hier verspricht, ist nicht nur eine neue Heimat, die frei ist von den Folgen der Sünde, sondern auch eine, in der jede Erinnerung an unsere Schuld getilgt sein wird. Es ist eben wirklich alles neu. Und so fangen wir hoffentlich an, ein bisschen besser zu begreifen, wie großartig diese Verheißung tatsächlich ist. Und das, was Johannes hier zu sehen vergönnt war, das hat tatsächlich auch schon Jesaja selbst vor ihm bezeugt. Ganz am Ende seines Buches, in Kapitel 65, die Verse 17 und 18, da heißt es: Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Ja, und wie in der Offenbarung erfahren wir hier, dass dieses alles neu nicht nur, als wäre das zu wenig, neue Himmel und neue Erde beinhaltet, sondern auch ein neues Jerusalem. Eine wunderschöne Stadt von Jubel, Freude und eben unfassbarer Schönheit. Aber auch damit noch nicht genug. Auch dieses neue Jerusalem hat eine tiefere Bedeutung, wie uns die Verse 2 bis 4 aus unserem 21. Kapitel der Offenbarung verraten. Diese Stadt, die kommt ja aus dem Himmel herab, wie es in unserer Textstelle, die wir gehört haben, heißt. Also aus der göttlichen Sphäre. Und Gott selbst wird diese Stadt gemeinsam mit denen, die zu ihm gehören, bewohnen. Hier in diesem neuen Jerusalem ist also die Trennung von Gott und Mensch ein für allemal vorbei. Es braucht in diesem neuen Jerusalem dann dementsprechend auch kein Tempelgebäude mehr, wie wir später im Vers 22 von Offenbarung 21 erfahren werden, weil Gott selbst der Tempel ist, wie es dort heißt, der eben dort wohnen wird. Und ja, in wunderschönen Worten wird dann in Offenbarung 21, Vers 4 eben beschrieben, was dieser göttliche Mitbewohner für uns getan haben wird. und wie es in dieser neuen Schöpfung mit dem neuen Jerusalem zugehen wird. Ich lese nochmal den Vers 4 aus Offenbarung 21. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das ist doch die Erfüllung von allem, was wir Menschen uns schon so oft gewünscht, aber nie erreicht haben. Das Erste wird mit all seinen Tränen, seinem Leid, seinem Schmerz, seinem Gericht und Chaos endgültig vorbei sein. Siehe, ich mache alles neu, verspricht uns Gott selbst. Ein unglaublicher Trost heute, eine Perspektive für die Ewigkeit, die so gut ist, dass mir tatsächlich die Worte irgendwie auch fehlen, es besser zu beschreiben. Ich will euch aber echt ermuntern, die beiden letzten Kapitel von der Offenbarung später nochmal in Ruhe zu lesen und euch vorzustellen, was Johannes schon vor uns sehen durfte. Darüber dürfen wir uns freuen. Und nicht erst dann, sondern schon jetzt. Diese Ewigkeit, die ist ja sicher und sie liegt für uns schon lang bereit. Okay, wir haben jetzt viel gehört vom neuen Himmel, von der neuen Erde und von ihrem Schöpfer. Aber was ist eigentlich mit uns Menschen in dem Moment, wo dieses Neue entsteht? Weil von neuen Menschen ist hier in unserer Textstelle ja keine Rede. Wo ist unser Platz im Verhältnis zu dieser wunderbaren Verheißung? Und da machen die Verse, die sich direkt an die Jahreslosung anschließen, eins unmissverständlich klar. Wir Menschen, wir werden in dem Augenblick, in dem dieses Neue entsteht, keinen Reset bekommen. Entweder werden wir, wie es in Vers 7 heißt, Kinder Gottes sein, die all das erben, was hier verheißen wird. Oder wir werden genau das nicht sein und dann den zweiten Tod sterben müssen, wie die Schrift die ewige Strafe nennt. Kein Reset, keine letzte Möglichkeit, es sich nochmal anders zu überlegen. Denn eine Sache, die läuft bei dieser neuen Schöpfung anders als bei der ersten, in 1. Mose 1. Damals hat Gott Himmel und Erde gemacht und dann den Menschen reingestellt, der dieser sehr guten Schöpfung entsprochen hat. Jetzt aber in dieser neuen Schöpfung, da erschafft Gott zuerst eine neue Menschheit und verspricht uns eine Schöpfung, die dieser neuen Menschheit entspricht. Und ob wir dieser neu gemachten Menschheit dann angehören, das entscheidet sich eben nicht erst dann, sondern hier und vielleicht heute. Im 5. Kapitel vom Römerbrief, da stellt Paulus uns Jesus Christus, Gottes Sohn, als den zweiten Adam vor, als den ersten Menschen, also einer neuen Schöpfung. Und glauben wir an diesen zweiten Adam, dann gehören wir untrennbar mit ihm zusammen und sind selbst ja schon heute eine ganz neue Schöpfung. Ganz so, wie Paulus das uns auch im 2. Korintherbrief schreibt, in Kapitel 5, Vers 17. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es gilt also, heute in Christus, ewig in der neuen Welt. Und damit komme ich zum Ende meiner Predigt heute. Ja, und unsere guten Vorsätze, die mögen also manchmal schneller schwanken, als uns lieb ist. Aber heute konnte ich hoffentlich auch davon überzeugen, dass Gottes Vorsätze das eben nicht tun. Diese wunderbare Ewigkeit, die ist jedem felsenfest versprochen, der sie einfach nur aus Jesu Hand empfangen möchte, umsonst. Deshalb, wenn du diesen Ersten der neuen Schöpfung, wenn du Jesus Christus kennst und liebst, dann geh gern mit dieser Losung und mit viel Freude durch das Jahr. In allen Höhen und auch Tiefen darfst du wirklich von Herzen froh sein. Diese wunderbare Ewigkeit, über die wir jetzt heute gesprochen haben, das liegt für dich schon längst bereit. Und falls du das aber hörst und noch nicht zum Glauben an Jesus gefunden hast, dann lass dich doch in diese unbeschreibliche Ewigkeit des neuen Jerusalems einladen. Nicht nur von mir, sondern von Gottes Geist und dieser himmlischen Wohnstadt selbst, die auch deine neue Heimat sein möchte. Ich schließe mit den Worten aus Offenbarung 22, Vers 17. Da heißt es: Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.